Südwestradio.
Hallo und guten Abend heute am Sonntag, dem 7. April, mitten im Frühling. Zeit, um sich schon mal Gedanken um den nächsten Urlaub zu machen, wo doch am 31. März die Sommerzeit begonnen hat. Und Entschuldigung nochmal für die ausgefallene März-Sendung. Ja, man steckt halt nicht immer so drin. Wie war das mit der Planung für den nächsten Urlaub? Wie wäre es denn mal mit Dänemark? Wie ich darauf komme? Also, dann fangen wir erstmal mit Berlin an. Und zwar mit der dänischen Botschaft. Nächste Frage. Wissen Sie, dass es mal deutsche Flüchtlinge in Dänemark gab? Also, jetzt aber Schluss mit der Fragerei. Die Dänen erinnern sich daran, dass sie von 1945 bis 1949 deutsche Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen, Pommern und Danzig beherbergten. Am 28. Februar hatte die dänische Botschaft in Berlin zu einem Vortrag und Zeitzeugengespräch mit dem Titel »Ein vergessenes Kapitel der Nachkriegsgeschichte«. Deutsche Flüchtlinge in Dänemark 1945 bis 1949 in die königliche dänische Botschaft eingeladen.
Alles wird gut.
selbst für einen allein. Bevor sie auf mich fallen, reiß ich die Mauern ein. Komm, steh auf, sag ich mein Verstand. Und gibt es keine Tür, dann geh ich halt durch die Wand. Das alles muss weg, das alles muss neu. Steine schmelzen, Scherben fliegen geradeaus auf neuen Wegen durch den Feuerring. Alles brennt, alles geht in Flammen auf. Alles, was bleibt, sind Asche und Rauch. Doch zwischen schwarzen Wolken sehe ich ein kleines bisschen Blau. Ich halte die Luft an, dafür war die Glut. Und wenn es wieder in mir brennt, dann weiß ich jetzt genau, dass man Feuer mit Feuer brennt.
Alles brennt, alles geht in Flammen auf. Alles, was bleibt, sind Asche und Rauch. Doch zwischen schwarzen Wolken.
Vor 70 Jahren verließen die letzten deutschen Kriegsflüchtlinge das Lager Oksbøl in Dänemark. In der Öffentlichkeit ist weitgehend vergessen, dass bei Kriegsende eine 250.000 Flüchtlinge vorwiegend aus Ostpreußen, Westpreußen und Pommern über die Ostsee nach Dänemark flohen. Dies nicht etwa aus eigener Entscheidung und freiem Willen, sondern nicht nur die deutschen Städte litten unter dem Bombenhagel der Alliierten, auch die deutschen Häfen waren vermint und gefährlich, sodass die Schiffsleitungen Befehl bekamen, keine deutschen Häfen mehr anzusteuern, sondern nach Dänemark abzudrehen. Viele blieben dort jahrelang in Lagern interniert. Tausende Gräber erinnern noch heute in Oksbøl und anderen Orten an die Flüchtlinge, vor allem tausende Kinder, die diese Zeit nicht überlebten. Vor allen Dingen nicht etwa deshalb, weil es ihnen dort so gut ging. Die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und die Museen der Kommune Varde, Dänemark, möchten den 70. Jahrestag zum Anlass nehmen, gemeinsam an das Schicksal dieser Flüchtlinge zu erinnern. Und nun zu meinem Urlaubstipp Dänemark. Das Projekt Dänemarks Flüchtlingsmuseum dokumentiert auf beeindruckende Weise, wie die Erinnerung an die Flüchtlinge in Dänemark für die Zukunft bewahrt wird. Das von einem dänischen Architekturbüro entworfene Museum entsteht auf Initiative der Museen der Kommune Varde am historischen Ort des ehemaligen Lagers Oksbøl, in dem zwischen 1945 und Februar 1949 etwa 100.000 deutsche Flüchtlinge lebten.
Und so ist die Zeit zu gehen bestimmt, wie eine Plattelung vom Wind, gehst zum Ursprung zurück als Kind. Und das Blut in deine Adern friert, weil ein Herz auf Herz umschlug und du auf wie zu die Engel fliehst. Dann hab keine Angst und lass dich einfach trauen, weil es gibt was nach dem Leben. Du wirst schon sehen. Einmal Sag mal uns wieder. Amor, ich schau ihr von oben zu. Auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder. Und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Was bleibt, ist die Erinnerung. Und schön langsam wird da klar, dass nichts mehr ist, wie es war. Dann such ich die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Mir die Kraft, die mein Herzschlag lenkt, um weiter zu leben. Amor, sag mal uns wieder. Amor, schau ich ja von oben zu. Auf meine alten Tag leg ich mich dankend nieder. Und mach für alle Zeiten meine Augen zu. Ein Licht soll da leuchten bis in die Ewigkeit.
Ich konnte der Einladung Folge leisten und hier also einige Eindrücke von der Veranstaltung wiedergeben. Der Botschafter Fries Arne Petersen war leider verhindert. Dafür begrüßte der Direktor der Museen der Kommune Warde die Gäste, ebenso die Direktorin der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Frau Dr. Gundula Bavendam.
Das Verhältnis zwischen Dänemark und Deutschland gilt als vorbildlich. Es ist ein perfektes Beispiel für die gute Nachbarschaft zwischen zwei Ländern. Wir haben Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze, die in Respekt und Harmonie mit der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft leben. Deutschland ist ökonomisch und politisch unser wichtigster Partner. Umgekehrt besuchen viele Deutsche jedes Jahr Dänemark und lieben unsere Sommerhäuser, das habe ich selbst gesehen, unsere besonders an der Westküste wilde Natur und auch unseren Lebensstil. Heute Abend widmen wir aber uns einem Thema, das man nicht wirklich in solch schönen Bildern erzählen kann. Wir widmen uns einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen Deutschland und Dänemark schwierig war. Es war die Zeit kurz nach dem Ende der Besatzung Dänemarks durch die deutsche Wehrmacht. Es war die Zeit des Leides, der Vertreibung und der Flucht. Vor allem aus dem Osten machten sich zu Beginn des Jahres 1945 viele Deutsche auf die Flucht vor der Roten Armee. Ein Ziel, das für die Flüchtenden nach Sicherheit aussah, war der hohe Norden. Meine Familie, wie auch ich selbst, stammt aus der Region im Süden Dänemarks, die für viele Deutsche zum Ziel und Endpunkt ihrer Flucht wurde. Ich habe selbst jedes Jahr Oksbøl besucht, wo das Flüchtlingslager lag. Ich war auch mehrmals dort auf dem relativ großen deutschen Friedhof in Oksbøl. Und ich erinnere mich an die Geschichten aus meiner Familie über die Flüchtlinge, kurz nachdem diese in der Gegend gekommen waren. Mein Großvater war Rektor an einer Landwirtschaftsschule in der Nähe des Lagers. Dort an der Schule wurde eine Familie aus Ostpreußen aufgenommen, hochgebildete Menschen, die in ihrer Heimat ein großes Landgut besaßen. Eine Kriegswitwe und ihre vier Kinder kamen. Der älteste Sohn von 9 Jahren war zuvor auf der Flucht über die Ostsee von Pommern verloren gegangen. Er wurde aber später in einem Lager in Odense gefunden und konnte mit seiner Familie vereinigt werden. Leider starb auch eines der Kinder der Familie in dieser Zeit und wurde auf einem Friedhof in der Nähe begraben. Die Familie lernte während ihrer Zeit in Dänemark perfekt Dänisch. Die Mutter lernte einen dänischen LKW-Fahrer kennen und heiratete ihn auf der Landwirtschaftsschule meiner Großvaters. Nach ihrer Zeit in Dänemark wanderte die gesamte Familie nach Kalifornien aus. Meine Mutter erzählte mir, dass beim ersten Besuch bei uns in den 60er Jahren der deutsche Teil dieser Familie besser Dänisch sprach als der angeheiratete dänische Ehemann. Er hatte in den Jahren in den USA fast seine Muttersprache verlernt. Meiner Familie imponierte es sehr, dass die anderen das Dänische kaum verlernt hatten. Und dass die so große intellektuelle Kapazitäten und Talente zur Anpassung besaßen. Ich selbst kann mich dann als Kind noch daran erinnern, wie eine Tochter der Familie Vera, die etwa 1940 geboren wurde, uns in den 80er Jahren nochmals in Dänemark besuchte. Und sie sprach immer noch Dänisch mit einem Heavy American Accent aus Alaska. Sie wohnte viele Jahre danach auch in Alaska. Aber sie sprach noch Dänisch. Das hat mich wirklich beeindruckt. Daher freue ich mich, dass wir heute dieses Thema behandeln, das in meiner Familie ein wichtiges Thema war und ist. Ich gehöre zu einer Generation, die Flucht und Vertreibung nicht am eigenen Leib erleben musste. Ich habe aber das große Privileg, einen kleinen Teil der Versöhnung miterlebt zu haben. Eine persönliche Verbindung zwischen unseren Familien und das aus einer Zeit als Deutsche beinahe in ganz Europa vor allem als Soldaten, Besatzer und Verbrecher gesehen wurden und nicht.
Hören wir Frau Dr. Bavendam.
Sehr geehrter Herr Gesandter, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute die Veranstaltung in dieser hochinteressanten Botschaft durchführen können. Ich gebe zu, ich bin zum ersten Mal hier und bin sehr begeistert. Es ist ein Haus, in dem man sich spontan wohlfühlt. Und dass wir diese Veranstaltung hier eben in der Botschaft des Königreichs Dänemark veranstalten können, in Kooperation mit den Kollegen aus Öxbøl. Gleich werden wir noch mehr darüber sprechen. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, heute Abend sehr, sehr herzlich begrüßen hier im Saal, aber ganz bewusst auch draußen, denn dort sitzen auch noch mal viele Menschen. Wir sind sehr angetan davon, wie groß die Resonanz gewesen ist auf diese Veranstaltung, nicht nur aus Berlin, sondern, wenn ich richtig informiert bin, aus ganz Deutschland mehr oder weniger. Und das zeigt, wie groß das Interesse ist und wie das Geflecht dieser Lebensläufe und Biografien, die mit Dänemark in Verbindung stehen, sich eigentlich über das ganze Land verteilt. Das finde ich sehr beeindruckend. Mein Name ist Gunula Bavendam. Ich bin die Direktorin der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Ich danke auch Jasper Schuh-Knutzen und Brigitte Jensen von der Botschaft für die exzellente Zusammenarbeit bei der Planung dieses Abends. Ich weiß nicht genau, wo Sie sitzen, dort. Ich habe nur Gutes gehört. Und ich freue mich über diese gemeinsame Veranstaltung und begrüße aus Dänemark den Vorstandsvorsitzenden der Museen in Varde. Nein, Herrn Mats Sørensen, der sitzt dort. Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade vertan. Nein.
Zu lange war es
richtig. Es ist richtig. Und ich freue mich, Ihnen hier an meiner Seite, jetzt bin ich richtig, meinen dänischen Kollegen Klaus Kjeld Jensen, Direktor der Museen der Kommune Varde, vorstellen zu dürfen. Und ich darf auch jetzt. Und unsere kleine Choreografie sieht vor, dass Sie jetzt.
Thank you for the introduction, Frau Bavendam. And thank you for taking the initiative of this event. From Vademuseerne, we are very thankful to Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung for planning this evening. And of course to the Royal Danish Embassy for their hospitality and their help on the organization.
Das zu bauende Museum wird unter anderem in Zusammenarbeit mit der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gestaltet. Weiter, sagte Frau Bavendam.
Rund 250.000 deutsche Flüchtlinge retteten sich im Frühjahr 1945 über die Ostsee nach Dänemark. Die Flüchtlingsschiffe aus Ostpreußen, aus Gotenhafen, aus Pommern, aus Mecklenburg liefen bis zum Waffenstillstand im Mai 1945 dänische Häfen an, weil die großen deutschen Ankunftshäfen entweder in Frontnähe gerieten oder weil das Anlaufen von Kiel oder Flensburg durch Seeminen oder Luftangriffe zu gefährlich war. Dänemark war seit 1940 von der deutschen Wehrmacht besetzt, auch noch Anfang Mai 1945, und bot den Schiffen zunächst eine sichere Zuflucht, weswegen vielerorts in Dänemark deutsche Flüchtlingslager entstanden. Ich finde diese Bereitschaft, den Deutschen sozusagen das Land zu öffnen, umso bemerkenswerter, weil ich mich gerade mit Herrn Jensen unterhalten habe. Die dänische Gesellschaft hat das damals durchaus kritisch gesehen und trotzdem hat man es gemacht und hat diese humanitäre Geste gemacht gegenüber einem großen Teil der Bevölkerung des Landes, was die Besatzungsmacht im eigenen Land gewesen war. Das ist schon ein spezielles Stück Geschichte. In Oexbøl, wo sich das größte dieser Flüchtlingslager befand, wird in den kommenden Jahren, Herr Jensen hat es gerade erwähnt, ein neues Museum entstehen, nur wenige Kilometer vom Nordseestrand entfernt, Dänemarks Flüchtlingsmuseum. Wie wir hören werden, wird im neuen Museum in Oexbøl das Schicksal der deutschen Lagerbewohner im Zentrum der Erzählung stehen. Es werden aber auch Bezüge bis in die Gegenwart hergestellt. Diese Herangehensweise entspricht in etwa auch dem Konzept der Dauerausstellung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung für ein neues Haus ganz in der Nähe von der Ruine des Anhalter Bahnhofs. Und noch eine Parallele gibt es. Es sind beides überregional ausgerichtete Einrichtungen, die sich nicht nur auf den jeweiligen Ort beziehen, an dem sie existieren, sondern auch weiter ausstrahlen wollen und sollen. Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir heute schon zusammenarbeiten. Diese Veranstaltung ist sozusagen ein Ausweis einer jetzt schon ja existierenden Kooperation. Ich möchte mich bei den Kollegen Dr. Nils Köhler und Dr. Andreas Kossert sehr herzlich bedanken, die im Sommer letzten Jahres nach Oexbøl gereist sind und diese Beziehungen aufgebaut haben und auch mit der Idee dieser Veranstaltung zurück nach Berlin gekommen sind. Ich habe das sofort gut gefunden, weil ich glaube, dass solche Kooperationen, wo wirklich Common Grounds sind, also Themen, die verbinden, die in der Tiefe verbinden, das ist der Humus, auf dem gute Partnerschaften und interessante Austausche entstehen. Und ich freue mich darauf, das auch nach dieser Veranstaltung weiter fortzusetzen.
Frau Dr. Bavendam meint das Deutschlandhaus.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, cause I saw you dancing in the
Die historische Einführung brachte John Jensen.
Ich bin John Jensen, wie es hier sagt, und ich arbeite für die Wademuseen in Dänemark. Und ich habe mich beschäftigt mit den deutschen Flüchtlingen und die Geschichte der deutschen Flüchtlinge seit 2005, denke ich schon. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich habe mich so beschäftigt mit das Thema für 15 Jahre und ich finde immer noch gute und interessante Phänomene und Geschichten in dieser Geschichte. Und deshalb ist es einfach fortzusetzen. Und ja. Aber mich wundert es immer, dass für viele Dänen ist es immer noch eine unbekannte Geschichte. Viele Dänen kennen nicht von dieser Geschichte. Gab es Flüchtlingslager in Dänemark nach dem Krieg? Das wussten wir gar nicht. Und ich denke ab und zu dann, ich habe mindestens so 1 Million Vorträge über dieses Thema gemacht. Und deshalb denke ich, das kann nicht sein. Ich habe mit jeder Däne gesprochen. Aber so ist es einfach nicht. Es gibt immer noch Dänen, die nicht darüber wissen. Und es ist wieder auch ein aktuelles Problem, das Thema. Das haben wir schon in Dänemark auf alle Fälle und auch in Deutschland, denke ich, im Jahr 2015 gesehen, dass es plötzlich so Wirklichkeit wurde. Ich dachte, das gehörte zur Geschichte, aber plötzlich haben wir es gesehen, dass das war auch der Gegenwart. Aber wie gesagt, die deutsche Flüchtlinge in Dänemark, das denke ich, das ist eine Geschichte. Aber es gibt auch viele Phänomene innerhalb dieser Geschichte. Und ich werde nicht alle Phänomene nennen, nur werde ich ein paar Beispiele geben. Und ich denke, was mich interessiert, das könnte also die Flucht sein. Was passiert mit Menschen, die auf die Flucht gehen? Also das so die psychologische Aspekte. Dann gibt es auch ein anderes Thema oder ein anderes Phänomen, das ist die Organisierung. Wie wird ein Flüchtlingslager oder ein Flüchtlingsstadt organisiert? Das habe ich schon bemerkt, als ich das Thema studiert habe. Es gibt so viele Sachen, wenn man einen Flüchtlingsstadt, weil Oxbøl, das war ja ein Flüchtlingsstadt mit 35.000 Leuten. Und das war nicht von Tag zu Tag ein Flüchtlingslager. Das war ein langsamer Prozess. Und das konnte man nicht vom Tag zu Tag machen. Und wie hat man alles organisiert? Wie war es überhaupt möglich? Und ich werde vielleicht ein bisschen darüber sagen, ein bisschen später. Dann gab es auch, was mich zurzeit besonders interessiert, das ist diese Resozialisierung. Ich habe jetzt einen Artikel über den Unterricht in den Flüchtlingslager geschrieben. Und ich fand es ganz interessant, was haben die dänischen Behörden eigentlich getan, um die Narzissmus auszurotten oder sozusagen von den Köpfen der deutschen Schüler. Und was hat man getan damals? Was hat man versucht? Und wie hat man es versucht? Finde ich auch ganz interessant. Und das ist ja auch ein aktuelles Thema, weil heutzutage sprechen wir von zum Beispiel ISIS-Kriegern, die zurück von Syrien kommen zum Beispiel. Sie haben ganz andere Auffassungen von Gesellschaft als wir haben. Und was machen wir dann? Und das ist eigentlich ähnlich, so was in den Oxbøl-Lagern und den anderen dänischen Flüchtlingslagern passiert ist. Die Flucht aus Ostpreußen, Danzig, Pommern ist improvisiert. Die meisten Leute kommen auf die Flucht ganz spät und deshalb wird es improvisiert und auch gefährlich. Es ist auch Winter, das macht es noch gefährlicher. Und dann gibt es auch sowjetische U-Boote in der Ostsee und das macht es noch gefährlicher. Mehrere Schiffsverluste, Wilhelm Gustloff, Geuer und General von Steuben. Ich habe ein paar Bilder mitgenommen. Das ist drei von den Schiffen, drei von den großen Schiffsverluste. Und insgesamt, man weiß es nicht so ungefähr, aber etwa 20.000 Leute ist ums Leben gekommen auf der Ostsee. 20.000, das ist ja auf drei Schiffe Und jedes Mal, wenn ich mit dänischen Schülern spreche, dann frage ich oft, was ist die größte Schiffsverlust der Welt? Und 999, sie sagen Titanic. Und das ist ja nicht der Fall. Das ist das berühmteste Schiffsverlust der Welt, denke ich, aber nicht das größte, überhaupt nicht. Und wenn man etwas über die deutschen Flüchtlinge wissen wollen in Dänemark, dann muss man die illegale Presse sehen, wenn es sich um die Besatzungszeit dreht. Und dort sagt man es ganz klar, und es ist möglich, alles Mögliche zu finden. Zum Beispiel, die deutschen Flüchtlinge sind Abschaum und sind überhaupt nicht willkommen in Dänemark. Das war die Haltung von der Widerstandsbewegung in Dänemark damals. Und ich habe auch diese Karikatur gefunden. Das war ja auch illegal, weil solche Sachen war es ja überhaupt nicht möglich, in die dänische Zeitung zu sagen, weil sie waren ja zensiert damals. Aber in der illegalen Presse gibt es so dann geht es auch viel zu weit. Aber hier gibt es das so mehr sarkastisch. Hier sieht man die Einmarsch des deutschen Hirnvolks in zwei Ausgaben, 1940 und 1945. Und dann sieht man auch die Soldaten in Panzern und alles. Und dann im 1945, dann gibt es die Zivilisten, die Frauen und Kinder. Und alles ist nicht so besonders gut mehr. Aber das ist ja sarkastisch, klar. Alles ändert sich mit der deutschen Kapitulation. Dänemark ist noch frei oder ist wieder frei. Das ist der 4. Mai 1945. Das war ein Teil Kapitulation in Dänemark. Und danach ist die deutsche Flüchtlinge plötzlich eine Verantwortung Dänemarks. Es dauert ein paar Tage. Die dänischen Behörden, sie kommen sie waren ja so verborgen, mehr oder weniger. Und dann kommen sie zurück nach der Befreiung, und dann spekulieren sie, was machen wir mit den deutschen Flüchtlingen? Und sie fragen die Engländer. Die Engländer, und hier haben wir Montgomery und wir haben General Dewing. Und dann haben sie die Engländer gefragt, was passiert mit den deutschen Flüchtlingen. Und die dänischen Behörden, sie haben bis Juli 1945 gedacht, die deutschen Flüchtlinge fahren nach Deutschland innerhalb 2 Monate oder 3 Monate. Aber so ist es nicht gegangen. Aber am Anfang gab es so ungefähr 1100 Orte mit deutschen Flüchtlingen. Sie waren überall in Dänemark einquartiert, von Skagen bis Gedser, von Blåvand bis Bornholm.
On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line.
Dänemark meinte, nach der Kapitulation würden die deutschen Flüchtlinge zurückkehren nach Deutschland. Sie fragten die Engländer um Rat. Die sagten aber, die Flüchtlinge sollten mindestens bis Winter 1946 in Dänemark bleiben. Deutschland wäre zu sehr zerstört. Nun begann die Organisationsarbeit der Dänen, für die deutschen Flüchtlinge zu sorgen. Man brachte sie in den ehemaligen deutschen Militäranlagen und Flughäfen unter.
Von September 1945 beginnen die dänischen Behörden, die deutschen Flüchtlinge in großen Lagern zu sammeln. Und das größte Lager ist das Oksbøl-Lager mit 35.000 Einwohnern. Kløvermarken bei Kopenhagen war die zweitgrößte mit etwa 17.000. Und hier habe ich eine Karte mit den wichtigsten Flüchtlingslager mit deutschen Flüchtlingen. Das war die größten. Und wenn man etwas über die dänische Besetzung, über die deutsche Besetzung Dänemarks wissen, dann oder weiß, dann weiß man auch, dass das war ja Militäranlage in Aalborg und in Frederikshafen und in Rom, in Karup und in Oksbøl. Und dann gab es diese Ausnahme in Kopenhagen. Aber sonst, die meisten deutschen Flüchtlinge, sie werden in Jütland einquartiert.
Man war natürlich überhaupt nicht auf so eine Situation eingestellt. So gab es eine dänische Verwaltung mit 27 Leuten auf 35.000 Flüchtlinge. Das war nur möglich durch eine weitgehende Selbstverwaltung innerhalb des Lagers.
Man hat versucht, die Deutschen zu helfen, alles Mögliche aufzubauen, so es möglich war für die Flüchtlinge, alles Mögliche selbst zu machen. Und deshalb würde es günstiger für die dänische Regierung. Sonst wäre es überhaupt nicht möglich. Es gab natürlich auch eine Wache auf 400 Männer, 400 Soldaten. Das war rund um die Uhr, eine rund um die Uhr Wache. Aber das gehört nicht zur Verwaltung. Die dänische Verwaltung sollte eigentlich nur Essen besorgen und Betten und alles Mögliche. Aber das Kochen, die Arbeit im Lager mit Schuhen und mit Nähen und alles Mögliche mussten die Flüchtlinge selbst machen. Und es gab auch psychologische Gründe dazu, weil damals wusste man nicht von posttraumatischen Stresssyndromen und solche Sachen, das war unbekannt. Aber es gab ja viele im Lager, das muss so sein, dass sie haben solche Phänomene erlebt, nicht wahr? Und deshalb mussten sie auch Hilfe haben. Aber damals hat man gesagt, Arbeit ist die beste Lösung für das. Das war die einzige Antwort. Und ich denke schon, für viele Leute hat das vielleicht, dann war es vielleicht eine Lösung. Aber ich denke auch, es gab auch Fälle, Zufälle, wo es nicht möglich war, nur arbeiten. Aber in den Lagern gab es Schulen, Polizei, Feuerwehr, Bibliothek, Handwerker und so weiter. Es gab keinen Lohn in Lager, sondern Kost und Logis. Die Flüchtlinge mussten selber ganz vieles organisieren, sonst wäre es unmöglich, wie gesagt. Hier gibt es ein Bild vom Oksbøl-Lager und das sieht ja aus wie ein Militärlager. Und das ist vielleicht im Jahr 47, 48. 17.000 deutsche Flüchtlinge starben in Dänemark in diesem Zeitraum und 13.741 von ihnen starben zwischen 1.1.45 bis zum 31. Januar 1946. Danach wird es viel besser, aber das erste Jahr ist sehr schlecht. Die Sterblichkeit war sehr hoch am Anfang und später wurde es stabilisiert. Wohin kehrten die Deutschen dann? Die ersten Deutschen fahren nach Deutschland im November im Jahr 1946. Es dauert mehr als ein anderthalb Jahr, bevor die ersten Flüchtlinge nach Deutschland zurückkehren konnten. Und die meisten konnten die Heimat nicht mehr sehen. Also die meisten fuhren nach die britische Besatzungszone und die französische Besatzungszone. Ein Teil, 36.000, zu den sowjetischen Besatzungszone und ein kleines Teil zu den amerikanischen Besatzungszone, das war nur 14.000. Und die Gebieten, wie es hier auf dem Karte, auf die Karte zeigt, sie waren ja schon polnisch und sowjetisch.
Nach dem historischen Rückblick führte nun Andreas Kossert ein Gespräch mit dem Zeitzeugen Jörg Baden, 1939 geboren.
Meine Eltern stammen aus dem Rheinland. Ihre Heimatstadt ist Duisburg. Aber mein Vater hatte eine Stelle bei Heinkel, arbeitete in der Flugzeugindustrie. Und das war für uns ein großes Glück, weil er nicht an die Front musste. Der kam abends zur Familie nach Hause. Und es ist in erster Linie eine spontane Entscheidung meines Vaters gewesen, am 1. Mai, also Stunden nach Hitlers Selbstmord, auf die Flucht zu gehen, weil er den Russen nicht in die Hände fallen wollte. Ihm ist von Kollegen gesagt worden, die aus Dresden geflohen waren, die Russen nehmen euch mit, ihr müsst dann für deren Forschung arbeiten. Das ist auch uns später bestätigt worden. Mein Vater rief uns morgens am 1. Mai aus dem Park, uns, das ist mein Bruder und ich, wir spielten im Park, weil die Eltern wohl diese Entscheidung unter sich zunächst besprechen wollten. Das war sehr dramatisch, offenbar für sie. Und dann rief mein Vater uns aus dem Park, wir müssen türmen. Ich wusste gar nicht, was türmen ist, also fliehen. Kamen nach oben und dann ging es darum, wer trägt was. Wir nahmen das, was wir tragen konnten. Ich habe das kleine Besteckköfferchen getragen, ich war 5 Jahre alt. Und wir sind zum Hafen gelaufen, um ein Schiff zu bekommen und wir sahen das noch abfahren. Ja, dann gehen wir wohl wieder nach Hause. Und dann kam ein Matrose auf uns zu, wollen Sie noch mit? Und er nahm uns auf einen, wie man es nannte, Feuersturmboot, also einen kleinen Pram. Mit dem sind wir dann rausgefahren. Die russischen Panzer kamen um die Ecke und schossen noch hinter uns her. Auf der See wurden wir von einem Flugzeug angegriffen. Das wurde mit der Flak auf diesem Boot vertrieben. Und dann kamen wir abends, am 1. Mai abends, in Kiel an. Und das muss für meine Mutter das Schlimmste gewesen sein, weil wir in diesem zerbombten Kiel keine Bleibe hatten und dann auf ein weiteres Schiff gebracht wurden, das uns dann in Richtung Sönderborg, also auf die dänische Küste hin, transportierte, sind dann auf ein besseres Schiff gekommen am nächsten Tag, das uns dann nach 2 weiteren Tagen am 4. oder 5. Mai vor der Küste bei Hadersleben an Land setzte. So war die Flucht.
Und wenn Sie sagen wir, wer war mit dabei?
Also mein Bruder, der leider gebrechlich ist, sonst wäre er gerne hier, aber seinen Gruß entbietet, der auch sich an viel mehr Dinge erinnert als ich, weil er eben 2 Jahre älter ist. Und meine Eltern und mein Großvater, der hat über die Flucht und den Lageraufenthalt während seiner Anwesenheit ein Tagebuch geschrieben, aus dem ich selber dann im Nachhinein sehr viel gelernt habe. Und als wir in Kiel am Hafen standen, das war der schlimmste Moment, da wollte meine Mutter mit ihren beiden Jungen ins Wasser springen. Und dann hat ihr Vater und mein Vater, ihr Ehemann, ihr gut zugeredet. Sie möchte doch weitermachen, es wird schon irgendwie weitergehen und das hat sich bewahrheitet und sonst säße ich jetzt nicht hier.
Im Lager Oxböll gab es ca. 30.000 internierte Deutsche. Es wurden Gottesdienste und Schulunterricht eingeführt. Wie war nun die Ernährungslage?
Ja, das ist mir aus eigener Erinnerung nicht geläufig. Ich weiß, er erwähnt Begräbnisse. Viele sind ja auch entkräftet angekommen. Oft waren Kinder auch auf den Schiffen schon gestorben. Und sie starben auch im Lager. Ob das an der Ernährung gelegen hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass es mal über Wochen die berühmte Steckrübensuppe gab, die ich gar nicht so schlecht fand. Es gab kein frisches Obst. Ich habe
geteilte Meinung, nicht?
Ich kann mich erinnern, eine Zwiebel wie einen Apfel gegessen zu haben. Eine rohe Zwiebel ist mir offenbar nicht schlecht bekommen. Aber es gab Krankheiten. Ich habe, wie gesagt, in der Anslatter-Zeit eben das Gott sei Dank durchgestanden. Aber ich weiß, wie viele kleine Kinder eben in Oxböll auch auf dem Friedhof liegen. Aber solche traurigen Dinge haben natürlich meine Eltern auch von uns kleinen Jungen ferngehalten. Ich kann aus der Erinnerung dazu wenig sagen. Aber als wir in Oxböll waren, gab es zur dänischen Bevölkerung keinen Kontakt. Jedenfalls nicht so, dass ich davon berichten könnte.
Wie war das Ende der Lagerzeit und der Neuanfang im Westen Deutschlands?
Wir sind im Sommer 1947 nach Skrydstrup transportiert worden, etwas westlich von Hadersleben. Das war ein Durchgangslager. Wir haben Oxböll also im Juli verlassen und sind im September dann in die Heimatstadt meiner Eltern nach Duisburg gekommen und dort dann entsprechend wieder in die Volksschule eingeschult worden. Und Fahrt von Skrydstrup nach Hamburg auf LKWs, kann ich mich erinnern. In Hamburg haben wir Station gemacht bei einer Nichte meiner Mutter, also einer Cousine, und sind dann von Hamburg mit dem Zug nach Duisburg. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die eben gerne nach Warnemünde zurückgekehrt wäre, aber wir sind heilfroh, Sie kennen die politische Entwicklung, dass wir nicht in die russische Zone gegangen sind, sondern eben ins Rheinland, so schwierig der Anfang dort auch war.
Zum Ende stellte die Dänin Anne-Sophie Wemmelund das Projekt Dänemarks Flüchtlingsmuseum vor und wie Dänemark die Erinnerung an die deutschen Flüchtlinge für die Zukunft bewahren will. Und damit wären wir wieder am Ende unserer heutigen Sendungen Ost-West-Radio Heimat hier und anderswo angelangt. Am Mikrofon Roswitha Möller und in der Technik Fabian Lickes. Wir hören uns wieder, wie immer am ersten Sonntag im Monat. Das ist der 4. Mai 2019. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss. Misunderstood. Oh Lord, don't you let me be misunderstood.
get you, Sally girl. I'm gonna get you, Sally girl. I'm gonna get you, Sally girl. I'm gonna get you, Sally girl. Well, I'm just one of them rambling men, rambling since I don't know when. Here I come and I'm gone again. Sally says I got no end. I'm gonna get you, Sally girl. 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 Sally says I'm bound to go. If Sally says I'm bound to go, Sally, she ought to know. I'm gonna get you, Sally girl. I'm gonna get you, Sally girl. I'm gonna get you, Sally girl. I'm gonna get you, Sally girl.